NDR Info. Echo des Tages.
Gerd Schinkel begrüßt Sie zur aktuellen halben Stunde mit wichtigen Themen des Tages wie diesen. Die Finanzminister der Eurozone stehen vor Verhandlungen nicht nur über die Zukunft des Schuldenlandes Griechenland, sondern auch über die Sicherheit der Gemeinschaftswährung. In Athen hat Regierungschef Papandreou formell die Vertrauensfrage gestellt. Die Grünen streiten über ihre Position zum schwarz-gelben Atomausstiegsbeschluss. Syrische Truppen weiten ihre Kontrolle über die Grenzregion zur Türkei aus. Zur Situation der syrischen Opposition unser Kommentar. Und in Moskau ist die Sacharow-Witwe, Bürgerrechtlerin und entschiedene Putin-Kritikerin Jelena Bonner, gestorben. Dies und mehr im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wird aus dem griechischen Schuldendrama am Ende noch eine Tragödie, nicht nur für das verschuldete Land am Mittelmeer, sondern für alle Euro-Länder? Das wollen die Finanzminister der Eurozone verhindern und beraten ab heute Abend, wie sie mit zusätzlichen Hilfen in Milliardenhöhe Athen helfen können, ohne die Stabilität der gemeinsamen Währung zu gefährden. Sie müssen sich auch dazu durchringen, die nächste Rate aus dem ersten Milliardenhilfspaket auszuzahlen, weil Griechenland andernfalls schon im nächsten Monat zahlungsunfähig wäre. Kurz vor Beginn des Finanzministertreffens Informationen von Wolfgang Landmesser.
Die Linie für eine Einigung haben Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy vorgegeben. Die Eurozone soll ein zweites Rettungspaket für Griechenland stemmen. Darauf könnten sich die Finanzminister bis morgen Mittag grundsätzlich festlegen. Nachdem es in der vergangenen Woche Gerüchte gab, die Deutschen könnten eine Einigung bis September verschleppen, stellte die Kanzlerin klar:
Deutschland und Frankreich sind entschlossen, auf dem kommenden Europäischen Rat und natürlich auch als Botschaft an unsere Finanzminister zu sagen, wir wollen eine schnelle Lösung.
Eine schnelle Lösung für ein bis zu 120 Milliarden Euro schweres Programm, das auch die von Deutschland geforderte Beteiligung der privaten Gläubiger beinhalten soll. Darüber sei er sich mit der Kanzlerin einig, sagte Nicolas Sarkozy. Der Beitrag der Banken müsse aber auf vollkommen freiwilliger Basis funktionieren.
Nous avons également trouvé une solution pour une implication du privé sur une base volontaire.
Das Problem, wenn die Finanzmärkte und Ratingagenturen den privaten Anteil am Griechenland-Paket 2 als erzwungen einstufen, wäre Griechenland faktisch pleite. Eine Bedrohung für die griechische Kreditwirtschaft, warnte die Europäische Zentralbank, denn die Banken des Landes könnten dann keine griechischen Staatsanleihen mehr als Sicherheiten bei der EZB hinterlegen. So fordert Mario Draghi, ab November der neue Zentralbankchef, alle Konzepte, die nicht vollkommen freiwillig seien oder auch nur ein Element des Zwangs beinhalteten, müssten ausgeschlossen werden.
We should exclude all concepts that are not purely voluntary or that have any element of compulsion.
Freiwillig oder nicht, nach der Merkel-Sarkozy-Linie soll darüber die Europäische Zentralbank wachen. Ein Vorschlag von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble würde bei der EZB wohl durchfallen. Demnach könnten die Banken ihre griechischen Staatsanleihen 7 Jahre länger halten. Es lägen jetzt mehrere Ideen auf dem Tisch, wie die Gläubigerbeteiligung hinzubekommen sei, hieß es aus Verhandlungskreisen. EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso mahnte vor dem Treffen, die Finanzminister müssten noch bestehende Differenzen beseitigen und ein verantwortungsvolles Ergebnis zur Unterstützung Griechenlands erzielen.
I look to Sunday's Eurogroup to resolve remaining differences and come to a responsible agreement on financial assistance to Greece.
Auf der Tagesordnung der Finanzminister steht aber auch die nächste Zahlung aus dem laufenden Kreditpaket für Griechenland. Die 12 Milliarden Euro könnten freigegeben werden, obwohl die Griechen die Bedingungen dafür noch nicht erfüllt haben. Experten der EU und des Internationalen Währungsfonds hatten Anfang Juni festgestellt, dass Griechenland die vorgegebenen Sparziele nicht erreicht hat. Um weiter Geld aus dem Rettungstopf zu bekommen, muss die griechische Regierung ein neues Spar- und Reformpaket durchs Parlament peitschen. Bis Ende Juni muss Ministerpräsident Papandreou liefern, wie Barroso noch einmal klarstellte. Wenn Griechenland Unterstützung will, muss es auch seinen Beitrag leisten. Es ist besonders wichtig, dass die Signale, die aus Griechenland kommen, darin eindeutig sind. Den möglichen Zeitplan dafür hatte sein Wirtschaftskommissar Olli Rehn skizziert. Erst könnten die Finanzminister die nächste Tranche aus dem aktuellen Programm freigeben und bis zum darauffolgenden Eurogruppentreffen im Juli die Details für das zweite Rettungspaket festzurren. Der grundsätzliche Beschluss, Griechenland weiter zu stützen, muss aber schon vorher fallen, denn nur dann ist der Internationale Währungsfonds bereit, seinen Anteil zur Griechenlandrettung weiter beizusteuern.
Griechenlands Ministerpräsident Georgos Papandreou hat im Parlament zum Auftakt dreitägiger Beratungen die Vertrauensfrage gestellt. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sein Land am Scheideweg steht und warb um Bestätigung im Amt. Aus der Opposition hat der Chef der konservativen Partei bereits umgehend angekündigt, dass man in der Vertrauensabstimmung, die voraussichtlich in der Nacht zum Mittwoch stattfindet, mit Nein stimmen werde. Die regierenden Sozialisten haben im Parlament nur eine knappe Mehrheit. Eindrücke aus Athen von Thomas Bohrmann.
Die 300 Abgeordneten sind heute zusammengekommen. Ministerpräsident Georgos Papandreou hat die Vertrauensfrage gestellt. Aber die Abstimmung darüber, die soll, ganz dramatisch, erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfinden, und zwar um Mitternacht. Bis dahin werden die Abgeordneten die altbekannten Argumente austauschen. Papandreou begann seine Rede wieder mit einem Appell. Das Land befindet sich in einem kritischen Zustand und am Scheideweg. So, Ministerpräsident Papandreou. Ja, diese Appelle haben die empörten Bürger auf dem Syntagma-Platz schon oft genug gehört und sie reagieren mit Spott. Ein Mann läuft mit einem großen Plakat über den Platz und ruft immer wieder: Die Krise bezahlen die hart arbeitenden Sklaven, ruft er und meint damit natürlich die einfachen Leute. Denn die Reichen, die haben sich längst alles unter den Nagel gerissen. Die Politik hat das mit ihrer Korruption und Vetternwirtschaft ermöglicht. Da sind sich alle auf dem Syntagma-Platz einig. Der Opposition, die verspricht, Steuern zu senken, trauen sie auch nicht über den Weg. Nur, wie soll man denn sonst die Schuldenkrise lösen? Sophia von Radio Endassi weiß, das ist keine leichte Aufgabe. Sie meint, wir müssen unsere Wirtschaft neu aufbauen.
We have to reorganize our economy. We have to produce more things than importing things.
Wir müssen mehr selbst produzieren und weniger importieren, sagt sie. Also, auch der Protestbewegung ist klar, die Schuldenkrise muss bewältigt werden. Nur, der Weg dahin ist umstritten. Den Weg, den die Regierung wählt, halten nicht nur die Leute auf dem Syntagma-Platz für grundfalsch, sondern auch die Mehrheit aller Griechen. Das ergab heute eine Umfrage. Und deshalb werden zur Protestdemo heute Abend auch wieder tausende Menschen rund um den Syntagma-Platz erwartet.
Die grüne Führungsriege muss sich auf Widerspruch von der Basis einstellen. Die Parteijugend will auf dem Sonderparteitag am kommenden Wochenende versuchen, die angekündigte Zustimmung der Parteiführung zum Atomausstiegskurs der schwarz-gelben Bundesregierung zu verhindern. Auch einige Landesverbände sehen die Zustimmung noch kritisch und verlangen Nachbesserung, beispielsweise eine Verankerung des Atomausstiegs im Grundgesetz oder in Staatsverträgen. Zum internen Streit bei den Grünen aus Berlin Stanislaus Kosakowski.
Der Sonderparteitag der Grünen rückt immer näher und der Streit über die Zustimmungsbereitschaft der Parteiführung zum schwarz-gelben Atomausstieg, er wird immer heftiger. Es geht dabei um nicht weniger als den Markenkern, die Identität der Grünen, die seit ihrer Gründung für ein Ende der Atomkraft gekämpft haben. Viele aus der Parteibasis halten den von der Regierung Merkel geplanten Ausstieg bis 2022 für zu langsam und nicht verbindlich genug. Die grüne Jugend spricht sich deshalb klar gegen das jetzt debattierte Ausstiegsmodell aus und damit auch gegen den Leitantrag der Parteispitze. Gesine Agena, Sprecherin der grünen Jugend, betonte in der Wochenendpresse, das Datum des Atomausstiegs liege viel zu spät, ein früherer Ausstieg sei möglich. Da müssen Grüne sagen, so Agena weiter, das tragen wir nicht mit. Sollte der Parteitag dieser Linie nicht folgen, sei der Schulterschluss mit vielen Anti-Atomkraft-Initiativen hinfällig. Nicht ganz so rigoros die Kritik von Grünen aus den Landesverbänden. Sie machen ihre Zustimmung zum Leitantrag der Parteispitze von Nachbesserungen abhängig. Die rheinland-pfälzischen Grünen forderten auf ihrem Parteitag am Wochenende, der Atomausstieg müsse im Grundgesetz oder in Staatsverträgen verankert werden. So eine rechtliche Absicherung müsse der Bundesvorstand in seinem Antrag einfordern, verlangt auch die grüne Wirtschaftsministerin des Landes, Evelyn Lemke. Und auch der neue Umweltminister von Baden-Württemberg, Franz Untersteller, ebenfalls von den Grünen, meldet mehrere Änderungswünsche an. Insbesondere dürften Offshore-Windräder auf dem Meer nicht zulasten von Windanlagen auf dem Land gefördert werden, mahnt er. Doch signalisierten die Grünen auf ihrem Parteitag in Rheinland-Pfalz doch etwas Kompromissbereitschaft. Sie lehnten einen Antrag, dem Ausstiegspaket nur zuzustimmen, wenn alle Forderungen erfüllt werden, ab. Die Parteivorderen nehmen die Kritik mit Unbehagen zur Kenntnis. Die Grünen-Vorsitzende Claudia Roth warnte ihre Partei davor, die Ausstiegspläne der Bundesregierung abzulehnen. Es sei ein Erfolg der Grünen, dass die Verlängerung der Laufzeiten wieder zurückgenommen wird. Sie hoffe sehr, dass die Grünen so klug sind, sich diesen Erfolg nicht selber wegzunehmen, sagte Roth im bayerischen Fernsehen. Die Partei, mahnte Roth, dürfe den schwarz-gelben Ausstieg nicht mit der Begründung ablehnen, das reicht uns nicht. Der Co-Vorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, versucht die Sorgen der Basis mit dem Hinweis zu beschwichtigen, die Partei sei auch weiter ein Teil der Umweltbewegung, da gebe es keinen Bruch. Die Vizevorsitzende der Grünen, Bärbel Höhn, spricht sogar von Vorteilen der schwarz-gelben Gesetzespläne gegenüber dem alten rot-grünen Atomkonsens. Dort nämlich hätten die Energiekonzerne den Ausstieg bis ins Jahr 2026 hinausschieben können, 4 Jahre weiter als jetzt geplant. Zudem will die Grünen-Führung auch Spekulationen über eine mögliche schwarz-grüne Annäherung nach der nächsten Bundestagswahl vom Tisch wischen. Ziel grüner Politik sei, die schwarz-gelbe Koalition rückstandsfrei abzulösen, sagt Jürgen Trittin, der Fraktionschef der Bundestagsgrünen, und fügt hinzu, Merkel sei die Kanzlerin der schlechtesten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik.
Unterdessen treffen die großen Stromkonzerne nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel offenbar Vorbereitungen, um gegen den Atomausstieg Verfassungsklage zu erheben. Sie hätten bereits namhafte Anwaltskanzleien engagiert und Gutachten erstellen lassen und prüften auch milliardenschwere Schadensersatzforderungen gegen die Bundesregierung. Der schwedische Konzern Vattenfall erwäge sogar, ein internationales Schiedsgericht anzurufen. Die atomkritische Ärzteorganisation IPPNW gibt solchen Verfassungsklagen der Energieversorger gegen den von Schwarz-Gelb beschlossenen Atomausstieg sogar gute Erfolgschancen. Nur knapp ist heute in Nordafghanistan der deutsche Kommandeur des Feldlagers in Kunduz einem Anschlag entgangen. Ein Selbstmordattentäter der radikal-islamischen Taliban sprengte sich in die Luft, als ein Konvoi der Bundeswehr an seinem Auto vorbeifuhr. Dabei wurden laut afghanischem Innenministerium mindestens 3 afghanische Zivilpersonen getötet und 11 weitere verletzt. Auch 2 deutsche Soldaten wurden leicht verletzt. Ein Sprecher der Bundeswehr bestätigte, dass sich in der Kolonne auch der deutsche Kommandeur des Feldlagers Kunduz befunden habe. Einzelheiten von Kai Küstner.
Ob der Attentäter ganz gezielt den Kommandeur des Wiederaufbauteams in Kunduz ins Visier nahm, ist derzeit unklar. Fest aber steht, der deutsche Oberst Norbert Zabrowski befand sich gerade auf dem Weg zu einem Treffen mit afghanischen Sicherheitskräften, als in der Nähe seines Wagenkonvois ein Sprengsatz explodierte. Ersten Angaben zufolge handelte es sich dabei um eine in einem Auto versteckte Bombe. Der Oberst habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt und auch wie geplant die Gespräche mit den Afghanen geführt, sagte der Kontingentführer des deutschen Einsatzkontingents Dirk Backen auf Nachfrage dem ARD-Hörfunkstudio Südasien in Mazar-i-Sharif. Man habe derzeit überhaupt keinen Hinweis darauf, dass es sich um einen gezielten Anschlag gegen den Leiter des Wiederaufbauteams in Kunduz handelte. 2 deutsche Soldaten wurden nach Angaben der Bundeswehr bei dem Attentat leicht verletzt, 2 Fahrzeuge durch die Detonation beschädigt. Der Distrikt Kunduz gilt im Einsatzgebiet der Deutschen als einer der gefährlichsten. Allerdings hatte sich die Sicherheitslage über die Wintermonate hier deutlich verbessert. Ende Mai war der Regionalkommandeur Nord, General Markus Kneip, bei einem Anschlag in Talokan verletzt worden. Der Deutsche hatte einem hochrangig besetzten Treffen im Gouverneurssitz der Provinz beigewohnt, als dort ein Sprengsatz explodierte.
Syrien hat im Bemühen, die regierungskritischen Proteste niederzuschlagen, am Wochenende den Militäreinsatz im Nordwesten des Landes ausgeweitet. Augenzeugen berichten, dass die Armee heute ein Dorf an der Grenze zur Türkei abgeriegelt hat, in dem Flüchtlinge versorgt worden waren. Unterdessen hat die Türkei ihre Hilfsmaßnahmen für die Flüchtlinge nach eigenen Angaben auf die syrische Seite der Grenze ausgeweitet. Näheres von Andreas Hein.
Inzwischen sind mehr als 10.000 Menschen aus Syrien über die Grenze in die türkische Region Hatay geflüchtet. Jeden Tag kommen Hunderte dazu. Die Flüchtlinge leben in provisorischen Zeltlagern. Die türkischen Behörden sagen, dass sie medizinisch versorgt werden, 3 Mahlzeiten am Tag bekommen und außerdem Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen benutzen dürfen. Seit diesem Wochenende sind die Flüchtlinge nicht mehr so abgeschottet wie noch vor ein paar Tagen. Deshalb gibt es Informationen direkt aus den Flüchtlingscamps. Die Geflohenen berichten, dass sie teilweise tagelang bei strömendem Regen auf der anderen Seite der Grenze gewartet haben. Verletzte erzählen Reportern, wie brutal die Sicherheitskräfte in Syrien sogar gegen Frauen vorgegangen sein sollen. Nach wie vor fürchten sich aber viele Flüchtlinge davor, dass sie auf Fotos oder im Fernsehen erkannt werden könnten. Sie haben Angst davor, dass sie nach einer möglichen Rückkehr nach Syrien Ärger mit dem Geheimdienst bekommen. In Gesprächen mit Reportern fordern immer wieder einige Männer in den Flüchtlingslagern das Ende des syrischen Regimes. Und sie danken dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan dafür, dass er versprochen hat, die Grenze zu Syrien nicht dicht zu machen. Die türkische Regierung versucht weiter auf diplomatischem Wege Druck auf Syriens Präsident al-Assad zu machen. Bisher galt für die türkische Regierung nur keine Probleme mit den Nachbarländern. Ein außenpolitischer Berater von Premierminister Erdogan sagte in Istanbul, der türkische Regierungschef habe al-Assad mehrfach aufgefordert, das unmenschliche Vorgehen des Militärs zu beenden. Außerdem habe die Türkei in Gesprächen Vorschläge für Reformen gemacht. Die Reaktionen des syrischen Regimes seien bisher aber wenig hilfreich gewesen.
Die Regierung in Damaskus geht seit Monaten mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vor, die ein Ende der Herrschaft von Präsident Assad fordern. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind dabei seit März mindestens 1.300 Zivilisten getötet und 10.000 Menschen verhaftet worden. Viele Regimegegner fühlen sich alleingelassen und dem staatlichen Terror ausgeliefert. Syriens Opposition gibt zwar nicht auf, doch manche Beobachter sehen sie auf verlorenem Posten. Ein Kommentar von Ulrich Leithold.
Das Regime hält seine Reihen geschlossen, die Opposition ist weiter zum Widerstand entschlossen. Feste Fronten, ungleiche Kräfte. Bashar Assad haben jahrelange US-Sanktionen nicht beeindruckt, geschweige denn beeinflusst. Versuche von EU und UNO werden das nicht ändern. Die Isolation durch George Bush, der Syrien auf die Achse des Bösen verbannte, hat Assad nicht getroffen. Eher sein Volk. 30% der Syrer leben unter der Armutsgrenze. Reiseverbote, eingefrorene Konten und Mahnungen an Gewalt, Herrscher, die auf ihre Leute schießen, die Opposition einsperren und foltern oder sie aus dem Land treiben, ziehen auch in Syrien nicht. EU, USA und UNO haben nichts in der Hand gegen Assad. Militärische Maßnahmen stehen nach Libyen nicht mehr auf der Agenda. Die syrische Opposition wollte das auch nicht. Das heutige Dilemma ist langfristig angelegt. Der Westen hat in Syrien zu lange weggeschaut, war an Assads Sturz nicht interessiert. Jetzt klingt dieser Ruf hohl. USA und EU haben bis zuletzt an Stabilität in Nahost durch Syrien geglaubt. Bis zum Beginn der Proteste vor genau 3 Monaten hatten sich alle mit Damaskus arrangiert. Israel schätzte fast 40 Jahre lang seine friedlichste Grenze mit dem Erzfeind. Arabische Herrscher zwänge ein Umsturz in Syrien wohl zu mehr demokratischen Rechten für die eigenen Untertanen. Russland will seine Marinebasis in und seine Waffengeschäfte mit Assad nicht gefährden. China stellt wie gewohnt Wirtschaftsinteressen über Menschenrechte. Die Türkei hat erst kurz vor der Wahl die Kurve gekriegt und schwenkte von Hinhalten um auf scharfe Kritik am lang gehätschelten Nachbarn. Mal abwarten, ob Erdogans Anti-Assad-Kurs mit offenen Armen für syrische Flüchtlinge nach gewonnener Wahl anhält. Veränderungen in Syrien waren im Ausland lange unerwünscht. Wer weiß, was daraus hätte entstehen können. Da darf sich der Westen jetzt nicht wundern, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen und guter Rat fehlt. Assad war halt so schön bequem, wie ja auch Ben Ali, Mubarak oder Gaddafi. Was also tun? Der syrische Protest ist nach Lage der Dinge auf sich selbst gestellt chancenlos. Die Großstädte Damaskus und Aleppo, die Intellektuellen und die unter Assad entstandene Mittelschicht tragen den Widerstand nur verhalten oder gar nicht mit. Eine schweigende Mehrheit wird das Regime nicht zermürben. Armee, Sondereinheiten und Geheimdienste sind seit Jahrzehnten auf Vater und Sohn Assad eingeschworen. Sie wissen, was sie zu verlieren haben. Es wird noch mehr Blut fließen. Resolutionen und Sanktionen nützen dem Protest wenig. Die syrische Opposition, also vor allem die vernachlässigte und verarmte Landbevölkerung, fühlt sich seit einem halben Jahrhundert im Stich gelassen. Die Fehler des Auslands im Umgang mit dem Regime hießen und heißen nichts tun und wegschauen.
Ulrich Leithold kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die NATO prüft Vorwürfe der libyschen Regierung, sie habe ein Wohngebiet in der Hauptstadt Tripolis angegriffen. Das Gaddafi-Regime führte westliche Journalisten heute zu zerstörten Gebäuden in den Vierteln, in denen Regierungsrettungskräfte im Einsatz waren. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurden den Journalisten 4 Tote gezeigt, die bei dem NATO-Angriff ums Leben gekommen sein sollen. Einzelheiten von Cornelia Wegerhoff.
Mit einem Bagger und den bloßen Händen versuchen Bewohner von Tripolis, hektisch Trümmer eines eingestürzten Wohnhauses an die Seite zu schaffen. Das 2-stöckige Gebäude im Stadtteil Al-Arada soll in der vergangenen Nacht bei einem Luftangriff der NATO zerstört worden sein. Plötzlich werden die aufgeregten Rufe noch lauter. Die Nachbarn und Rettungskräfte bergen aus dem Schutt einen reglosen Körper. Nach Angaben der libyschen Regierung nicht das einzige Opfer. In einem benachbarten Krankenhaus werden westlichen Reportern noch in der Nacht mehrere Leichen gezeigt, darunter 2 tote Kinder. Ihre kleinen Körper sind mit Staub bedeckt. Sie sollen unter den Trümmern gestorben sein, so der libysche Außenminister Khaled Kaim. Da wurden ganz bewusst mit Absicht Häuser von Zivilisten ins Visier genommen. Mindestens 7 Menschen sind durch den NATO-Angriff getötet worden, erklärt der Minister. Korrespondenten berichten, dass im Stadtzentrum von Tripolis gegen 1 Uhr nachts tatsächlich der Schlag einer schweren Explosion zu spüren gewesen sei. Die NATO bombardiert seit Tagen Ziele in der libyschen Hauptstadt, die als Befehlszentren von Machthaber Muammar al-Gaddafi gelten. Der Sprecher der libyschen Regierung behauptet anderes und betont, Tod und Zerstörung seien keine Propaganda. Das ist nichts anderes als eine weitere Nacht mit Mord, Terror und Horror in Tripolis, die durch die NATO verursacht wurde, so Musa Ibrahim. Sie haben jetzt mit eigenen Augen gesehen, welch schreckliches Desaster hier jeden Tag in Tripolis stattfindet. Ob die gezeigten Leichen tatsächlich aus dem zerstörten Gebäude stammen, konnte von unabhängiger Seite bislang nicht bestätigt werden. Die Journalisten kamen erst 1,5 Stunden nach der lauten Explosion vor Ort an. Vor 2 Wochen hatte ein Mitarbeiter desselben Krankenhauses den Ausländern heimlich einen Zettel zugesteckt. Darauf hatte es geheißen, ein Kind, das vom Gaddafi-Regime als Opfer eines NATO-Luftangriffes erklärt worden sei, wäre in Wahrheit bei einem Autounfall verletzt worden. Sollte sich aber bestätigen, dass es sich bei den Toten und Verletzten in Tripolis tatsächlich um zivile Opfer eines Luftangriffes handelt, wäre dies nicht der erste tödliche Irrtum der NATO. Erst gestern hatte sich das westliche Militärbündnis von Brüssel aus für den versehentlichen Beschuss libyscher Rebellen im Osten des Landes entschuldigt. Gleichzeitig hatte NATO-Sprecherin Oana Lungescu den Vorwurf gezielter Angriffe auf Zivilisten als ungeheuerlich zurückgewiesen. Gaddafi würde systematisch und brutal sein Volk angreifen, so Lungescu energisch. Die NATO würde Menschenleben retten. Mit dem Krieg in Libyen beschäftigte sich gestern in Kairo auch eine Konferenz hochrangiger Vertreter internationaler Organisationen. Die Chefs der Arabischen Liga, der Afrikanischen Union, der Islamischen Konferenz und auch die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton saßen dabei an einem Tisch. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon wurde per Videokonferenz zugeschaltet. Alle Seiten sprachen sich für einen politischen Prozess zur Beilegung des Konfliktes in Libyen aus.
Jelena Bonner, über Jahrzehnte eine der profiliertesten Stützen der russischen Bürgerrechtsbewegung, ist tot. Die Witwe des Friedensnobelpreisträgers Andrei Sacharow wurde 88 Jahre alt. Sie starb in den USA nach langer Krankheit in ihrem Haus in Boston. Über Jelena Bonners Wirken aus Moskau, Karin Bentsch.
Jelena Bonner hatte viele Talente. Sie war Politikerin, Kinderärztin, aber vor allem eine der bekanntesten Menschenrechtlerinnen in Russland. Seit Ende der 60er Jahre galt Bonner als scharfe Kritikerin der Sowjetunion. Verheiratet war sie mit Andrei Sacharow, dem Atomphysiker und Bürgerrechtler, der 1975 den Friedensnobelpreis erhielt. Die Staatsbehörden warfen Jelena Bonner damals vor, sie habe ihren Ehemann, der als Vater der sowjetischen Atombombe galt, gegen sein Heimatland aufgehetzt. Die Moskauer Wohnung des Ehepaars galt lange Zeit als Keimzelle sowjetischer Dissidenten. Jelena Bonner arbeitete für verschiedene Medien, für Radiosender und Magazine. Immer wieder veröffentlichte sie Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion. In den 80er Jahren wurde Bonner dann ins Exil nach Gorki verbannt, wegen Verunglimpfung des Staates. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beobachtete Bonner die Entwicklung der jungen russischen Demokratie und wies immer wieder auf Mängel hin. In den vergangenen Jahren äußerte sie sich vor allem kritisch gegenüber dem ehemaligen Präsidenten und heutigen Ministerpräsidenten Putin. Jelena Bonner starb gestern in ihrem Haus in Boston, berichten ein russischer Radiosender und die Nachrichtenagentur RIA Novosti heute. Sie wurde 88 Jahre alt. Bonner litt seit mehreren Jahren an Herz- und Augenproblemen. Jelena Bonner soll auf einem Moskauer Friedhof beigesetzt werden, an der Seite ihres bereits verstorbenen Mannes Sacharow. Menschenrechtler sprachen von einem großen Verlust. Sie gab der Moskauer Helsinki-Gruppe nicht nur ein Gesicht, sagte die Aktivistin Alexejeva. Der Bürgerrechtler Ponomajow würdigte den Einsatz von Jelena Bonner zu Sowjetzeiten unter Gefahr von Leib und Leben.
In Kiel bot sich heute für einen gestressten Währungshüter eine kurze Auszeit von der Griechenland-Krise. Jean-Claude Trichet, der Präsident der Europäischen Zentralbank, wurde mit dem Kieler Weltwirtschaftspreis ausgezeichnet. Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Carstensen hatte die Kieler Woche 2011 gestern Abend mit dem traditionellen Signal Leinen los eröffnet. Bis zum 26. Juni werden 3 Millionen Besucher erwartet. Mehr dazu von Marie-Louise Brahm.
Ja.
Und schwupps war es auch schon wieder soweit.
Die Kieler Woche 2011 ist eröffnet!
Damit konnte nun wirklich niemand rechnen. Den ganzen Tag über hatte es teilweise wie aus Eimern geschüttet. Und pünktlich zur Eröffnung riss die Wolkendecke auf und die Sonne kam durch. Markus Alm, der Kapitän des THW Kiel, übernahm auf der Bühne am Rathausplatz ganz souverän das Anglasen. Und dann gab es ein Déjà-vu aus dem vergangenen Jahr. Als Ministerpräsident Peter Harry Carstensen ans Mikrofon trat, reckten ein paar Demonstranten ihre Transparente in die Höhe mit der Aufschrift Lübeck kämpft für seine Uni. Sie pfiffen den Ministerpräsidenten aus und der machte ihnen prompt ein Versprechen.
Liebe Lübecker, herzlich willkommen in Kiel. Ich komme auch zur Eröffnung der Travemünder Woche.
Aber jetzt wird erst einmal in Kiel gefeiert. Die Besucher können sich mehr als 300 Konzerte anschauen. Auf der NDR-Bühne am Ostseekai treten zum Beispiel Revolverheld, Leith Eldin und Saga auf. Aber die Kieler Woche hat nicht nur ein beachtliches Musikprogramm, sie riecht auch unwiderstehlich gut. Überall duftet es nach Crepe, Bratwurst vom Grill oder gebratenen Champignons. Und auf dem internationalen Markt bieten mehr als 30 Länder ihre Köstlichkeiten an.
Wir haben Rentierrolle mit rentigen Schnetzelten und Preiselbeeren.
Das ist der Stand Ruanda. Wir haben hier Krokodilspieß und Springbockspieß.
Und Neuheit ist Cider aus Estland. Aber ohne Essen. Das ist viel zu kompliziert für uns.
International ist auch die Konkurrenz beim Segeln. Mehr als 5000 Sportler aus 50 Nationen treten bei diversen Regatten gegeneinander an. Im Laser geht wieder Junioren-Europameister Simon Grotelüschen an den Start.
Das ist natürlich für mich enorm toll. Ich komme aus Lübeck und wohne inzwischen in Kiel. Von daher ist es natürlich ein Heimevent für mich. Aber besonders gerne sehe ich sie auch immer wieder, dass hier so eine Verbindung zwischen dem Segelsport und den Zuschauern stattfindet. Und das ist für mich einmalig auf der ganzen Welt.
Traditioneller Höhepunkt für alle Segelfans ist am Abschlusswochenende die Windjammer-Parade. In diesem Jahr mit der Alexander von Humboldt an der Spitze. Das größte Volksfest Nordeuropas wird Kiel rund 3 Millionen Gäste bescheren.
Wir kommen nun zum Sport. Neues gibt es vor allem aus den Sommersportarten, beispielsweise Wassersport oder Beachvolleyball. Und was sonst noch bemerkenswert ist, etwa zu Ballack, weiß im Studio bei mir Nicole Seifert.
Ja, heute war bei Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen Auftakttraining mit Michael Ballack. Nach der rund 60-minütigen Übungseinheit unter dem neuen Bayer-Coach Robin Dutt hüllte sich der ehemalige Nationalmannschaftskapitän in Schweigen. Er gab keine weiteren Kommentare zu der verbalen Auseinandersetzung mit dem DFB über sein Aus als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ab. Zuvor hatte Ballack allerdings eine persönliche schriftliche Erklärung abgegeben, in der er betonte, er wollte seinen Rücktritt eigentlich persönlich verkünden und nicht per Pressemitteilung. Björn Lindert berichtet.
Zuletzt war ja von Seiten des Deutschen Fußballbundes zu hören gewesen, dass Löw Ballack schon am 30. März verkündet habe, dass seine Nationalmannschaftskarriere vorbei sei. Diese Aussagen hat Ballack nun zurückgewiesen. Dies sei schlichtweg nicht wahr, äußerte Ballack in einer persönlichen schriftlichen Stellungnahme. Und der 34-Jährige ging noch weiter. Genau das Gegenteil sei sogar der Fall gewesen. Löw habe ihm, Ballack, sogar Mut gemacht. Er sei schließlich ein Kämpfertyp und er solle auf gar keinen Fall hinschmeißen. Es ist und bleibt also ein ständiges Hin und Her in diesem Disput, der derzeit ganz Fußball-Deutschlands beschäftigt. Aussage steht gegen Aussage. Es droht eine Never-Ending-Story.
Bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in Rom haben Julius Brink und Jonas Reckermann die Bronzemedaille gewonnen. Im Spiel um Platz 3 siegte das deutsche Duo gegen Martins und Janis aus Lettland mit 2-1 Sätzen. Nach Gold 2009 war es für Brink und Reckermann die zweite gemeinsame Medaille. Der amerikanische Radprofi Levi Leipheimer hat die Tour de Suisse gewonnen. Den Sieg auf der letzten Etappe sicherte sich Lokalmatador Fabian Cancellara vor Andreas Klöden. Leipheimer belegte beim Zeitfahren Platz 3. Zum Abschluss der Kanu-Europameisterschaften in Belgrad hat der deutsche Kajakvierer der Frauen Bronze über 500 Meter geholt. Insgesamt gab es 8 Medaillen für die deutschen Athleten, davon 3-mal Gold. Damit liegt Deutschland in der Nationenwertung auf Platz 4 hinter Ungarn, Russland und Weißrussland. Und am Schlusstag der Team-Europameisterschaften in Stockholm hat Diskus-Weltmeister Robert Harting für den 6. Einzelsieg der deutschen Leichtathleten gesorgt. Zuvor gewannen heute Kugelstoßerin Nadine Kleinert und Hammerwerfer Markus Esser. Insgesamt belegte Deutschland Platz 2 hinter Titelverteidiger Russland. Bei dem zweitägigen Wettbewerb messen sich die europäischen Teams in insgesamt 20 Disziplinen.
Danke, Nicole Seifert. So viel heute zu wichtigen Ereignissen im Echo des Tages. Wenn Sie Interesse haben, können Sie die Sendung auch im Internet nachhören oder sich als Podcast herunterladen über wdr5.de oder ndr.de/info. Einen schönen Abend wünscht Gerd Schinkel.